Ben, es ist so schön, sind wir wieder hier zusammen. Heute geht's weiter im nächsten Vers, in Vers 3. Ja, irgendwie ist es ja logisch, dass Vers 3 vielleicht aufbaut auf die vorherigen, aber ich finde, es ist vielleicht, oder vielleicht seht ihr das dann am Ende auch, ein schöner roter Faden oder warum genau das jetzt zu diesem Zeitpunkt halt benannt wird. Und ich würde sagen, wir beginnen wieder einmal, dass wir euch die Verse vorlesen und dann gehen wir einfach mal Stück für Stück durch, was uns da vielleicht speziell hängen geblieben ist.
Ja, let's do that.
Also zuerst einmal auf Deutsch. Die Tüchtigen und Erfolgreichen, nicht besonders herausstellen, bewahrt das Volk vor Konkurrenzverhalten. Schwer zu erlangende Kostbarkeiten nicht hochschätzen, verhindert, dass das Volk zu Dieben wird. Begehrenswertes nicht zur Schau stellen, bewahrt das Volk, das Herz des Volkes vor Unruhe und Strebertum. Der Erwachte lenkt das Volk also so. Er leert die Herzen, in Klammern die besetzte Mitte, füllt indessen die Leiber. Er schwächt die Sehnsüchte, stärkt indessen die Lebenskraft. Er sorgt, dass das Volk auf Dauer ohne Anspruchsdenken und ohne Begehren lebt, damit diejenigen, die um die Zusammenhänge wissen, nicht aus Eigennutz eingreifen. Wenn Tun im Nichttun ausgeführt wird, dann gibt es nichts, was aus der Ordnung herausfällt.
Es ist schon eindrücklich, wenn man einfach nur zuhört und die Worte sinken lässt, wie es zum Nachdenken anregt, wie es ist, wie so food for the mind. Und auf Englisch geht es so: If you overesteem great men, people become powerless. If you overvalue possessions, people begin to steal. The master leads by emptying people's minds and filling their cores. By weakening their ambition and toughening their resolve. He helps people with everything they know, everything they desire, and creates confusion in those who think that they know. Practice non-doing and everything will fall into place.
Ja, ich habe wirklich das Gefühl, und deswegen ist es, ja, haben wir ja, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, auch schon gesagt, nochmal, so spannend, sich vor Augen zu führen, wie alt das Werk ist. Weil ich finde halt gerade dieser Vers auch nochmal spricht halt so sehr zu den Herausforderungen oder den Challenges halt, die wir in der heutigen Zeit vielleicht auch gerade nochmal verstärkt durch die Schnelligkeit und die Informationsflut auch des Internets, wie wir das halt gerade jetzt so sehen, dass genau das so ein krasser Struggle ist.
Mhm. Ja, wie wir vorher gesagt haben, diese Muster, die wir lernen von diesem Buch, wir sehen Muster, denen die Menschen immer wieder begegnen werden. Es ist wie die Muster des Menschenseins, sehe ich in diesem Text wieder. Und ich muss sagen, der dritte Vers fand ich jedes Mal, wenn ich ihn wieder lese, im ersten Moment ist es confusing. Es bringt dich wie durcheinander. Was meint er damit mit füll die Leiber, aber mach den Geist leer? Was soll das heißen? Kann man im ersten Moment denken. Aber eben, wenn wir es sehen mit der Übersicht über das ganze Buch und auch die Zusammenhänge mit der chinesischen Medizin und mit dieser Art, das Leben anzuschauen, dann fängt es schon an, mehr Sinn zu machen. Und als ich länger darüber nachgedacht habe, eben ist es mir immer klarer geworden, wie du auch jetzt gerade gesagt hast, wie heute, das genauso ein Problem ist, wie es damals war, unsere eigene Kraft auswärtig zu platzieren und dann fühlen wir uns leer innen, weil die Erde oder der Core auf Englisch, für mich, ich sehe es als die Erde, das Zentrum, wenn wir uns unsere eigene Kraft auslagern, dann haben wir sie nicht mehr bei uns.
Mhm. Vielleicht könnte noch für den Kontext, für die, die jetzt vielleicht auch nicht so tief drinne sind in chinesischer Medizin und so weiter, hilfreich sein, dass hier wird ja über den Herrscher des Volkes gesprochen. Aha. Und ja, damit, weil es ja immer auch diesen Übertrag und diesen Zusammenhang gegeben hat, ne, Makrokosmos, Mikrokosmos und so wie ein Staat regiert wird, finden aber halt auch in unserem Körper, die inneren Organe, im Endeffekt verschiedene Positionen der ausführenden Gewalt, in Anführungsstrichen, des Staates. Das heißt, er spricht zwar vom Herrscher, aber wir können das halt auch auf das Individuum übertragen und halt sagen, der Herrscher ist ja wie der Herzkaiser oder die Herzkaiserin, also damit ist sozusagen ja das Herz gemeint. Und das Volk ist ja ein Stück weit eben das Denken, das Fühlen, das Handeln des Menschen oder halt auch die damit verbundenen ausführenden Kräfte der inneren Yin- und Yang-Organe. Nur, dass man halt
ja, super,
versteht.
Das ist, ja, total. Und das Große im Kleinen, das, diese Reflexion von der äußeren Welt, eben des Staates, des Landes, wie das regiert werden soll, aber eben diese Reflexion darüber, dass es genauso auch in unserem Körper stattfindet. Wie du sagst, das Herz ist der Kaiser, die Leber ist der Minister. Und so hat jedes Organ seine Funktion. Und diese Ordnung, das Kreieren von Ordnung und das so zu sehen, ja, ist für viele Menschen neu, aber eben auch eine sehr interessante Art, das anzuschauen.
Ja, weil es halt sozusagen auch zeigt, okay, ja, es ist ein Stück weit innere Kultivation und gleichzeitig zeigt es uns aber auch wieder auf der politischen Ebene. Und deswegen finde ich es ja auch so spannend. Nein, es ist jetzt nicht einfach nur ein politischer Text, sondern es ist halt politische Systeme, gesellschaftliche Strukturen und das Individuum. Und dass es halt erstmal untrennbar ist und dass die gleichen Wirkmechanismen, die wir halt im Außen wiederfinden, halt auch hier wieder im Inneren gespiegelt werden. Und dann aber auch zu sehen, wenn wir das, und das hilft einem vielleicht manchmal, wenn man das eher rauszoomen kann. Man schaut sich jetzt halt vielleicht auf der politischen Ebene an, was bedeutet denn, wenn der Herzkaiser quasi, wir gehen ja wahrscheinlich gleich noch durch, aber vielleicht sehr Begierde getrieben ist oder sehr von Eigennutz getrieben ist. Und dann sieht man, okay, dann trifft er Entscheidungen und regiert das Volk auf eine Art und Weise, dass das Volk leiden wird. Und gleiches gilt halber auch für das Individuum, wenn das Herz quasi nicht leer ist, weil man spricht immer von diesem Leeren, dem Fasten des Herzens und das meint halt einfach dieses Transformieren beziehungsweise Loslösen von diesen Begierden und Wünschen und von diesen Äußerlichkeiten auch oder dieses Streben nach etwas. Und was das halt aber auch im Inneren für uns, für unser Denken, Handeln und auch ganz pragmatisch auf körperlicher Ebene für Herausforderungen stehen, wenn das Herz sozusagen ja besetzt ist oder halt nicht frei ist von diesen Dingen.
Ja, ja. Ja, du findest immer die besten Worte. Genau. Und die Idee, dass eben auch wenn diese Harmonie dann nicht mehr stimmt, dass es auch eben körperliche Symptome gibt, genauso wie es in einem Land Symptome gibt, wenn der Herrscher nicht in seiner Mitte ist eigentlich und nicht regiert, sein eigenes Herz auch nicht diese Harmonie widerspiegelt, dann hat das Konsequenzen für alle rundherum.
Ja, so wie halt der Herrscher oder die politische Spitze oder halt, ne, diese, je nachdem, was für ein System es halt hat, aber wie das System im Endeffekt ein Volk prägt. Mhm. Und auch, wie das Herz den Menschen prägt.
Ja, ja, genau. Das ist powerful zu sehen. Und das zeigt dann auch wieder, wieso alle Weisheit-Traditionen so eine Wichtigkeit auf das Herz legen, die Kultivation des Herzes. Und dass es nicht nur ums Organ selber geht, sondern um diesen Energiekreis, der auch mit dem Geist verbunden ist.
Genau, und er sagt ja im ersten Absatz, ne, also im Deutschen, das ist ja die Tüchtigen und Erfolgreichen nicht besonders herausstellen, bewahrt das Volk vor Konkurrenzverhalten.
Das steht bei dir im Deutschen im ersten Teil. Ja, okay, weil hier steht ja, if you overvalue possessions, people begin to steal. Sonst steht nichts von dem, was du jetzt gerade erwähnt hast.
Echt?
Ja,
weil in meiner Englischen steht, if you oversteam great men, people okay. become powerless.
Yes, yes. Okay, Entschuldigung.
Nein, das ist gut.
Kannst du es mir nochmal auf Deutsch sagen?
Die Tüchtigen und Erfolgreichen nicht besonders herausstellen, bewahrt das Volk vor Konkurrenzverhalten.
Okay, ja. Viel mehr Wörter für den gleichen Satz, ja. Ja.
Halt zu sehen, dass halt, wenn Menschen oder bestimmte Menschen oder einzelne Menschen glorifiziert werden, als etwas Besseres angesehen werden, dann beginnt es damit, dass das Volk sich natürlich krass vergleicht und dass dadurch halt dieses Konkurrenzverhalten entsteht.
Ja.
Und sich dadurch das Volk oder die anderen, die nicht halt so hervorgehoben werden, minderwertiger oder schlechter fühlen. Und das haben wir ja auch ganz stark, wenn wir halt schauen, den Struggle, den so viele mit Instagram oder Social Media zum Beispiel haben.
Ja, dieses Oversteaming, jemanden auf ein Podest stellen, passiert im Moment die ganze Zeit und es ist wirklich offensichtlich, wie das dann nachher macht, dass andere sich tiefer fühlen und ja, es tut auf jeden Fall den Menschen nicht gut, diese Situation.
Dass wir halt ständig so dieses im Außen nur Erfolge uns anschauen, vermeintliche, sei es jetzt monetäre Körpererfolge von, keine Ahnung, ich habe in 30 Tagen Beachbody 2025 geschafft, ja, ob das jetzt Reisen, Käufe sind, also es verstärkt ja auch nochmal oder wird verstärkt durch den Kapitalismus, diese Idee, dass wer mehr hat, ist halt mehr wert.
Ja, ja, und dann dieses Zeigen davon, dieses Zeigen, oh, schau, was ich habe und das kreiert natürlich dann auch Neid, das ist so.
Ja, und dann ist aber schlussendlich, könnte man jetzt ja dann argumentieren, okay, darf man jetzt nicht mehr zeigen, worüber man sich, also darf man seine Erfolge nicht mehr zeigen, darf man sich darüber nicht, also selber auch vielleicht freuen, also weißt du, was kann ich jetzt dafür, dass jemand im Endeffekt am anderen Ende vielleicht jetzt dann sich schlecht fühlt, also weißt du, muss ich mich klein halten, damit andere sich
nicht besser fühlen? Ja.
Das ist halt, ne, ich sehe das halt ja schon auch und das ist halt tatsächlich oft, finde ich, und kannst ja auch gerne mal vielleicht sagen, wie dir das halt begegnet, aber gerade bei im Thema für Frauen, dass halt dieses Gefühl, dass sich viele Frauen oft im Gegensatz, und ich weiß, das ist jetzt sehr oversimplified und vielleicht auch nicht unbedingt immer genderspezifisch anzusehen, aber ich erlebe halt oft, dass Männer in diesem System, auch wegen des Patriarchats, zwangsloser ihren Erfolg teilen und ihnen denen dieser Erfolg auch zugestanden wird, sagt man, oder dass andere, also gefeiert werden, wohingegen halt Frauen bei gleichen Erfolgen eher immer Angst haben, sich halt oft zu zeigen, Angst haben vor Abwertung. Und das ist ja auch wieder, dann sehen wir diesen strukturellen Part, das, was muss man einfach mal beobachten, wenn man halt sieht, wie auch Medien kommentieren, wenn Frauen in irgendwas erfolgreich sind. Das wird halt anders kommentiert als bei einem Mann.
Auf was? Ja. Wenn es um Geld geht, wenn es um beruflichen Erfolg geht, dann ist es oft so, ja, das stimmt. Und bei Frauen, die dürfen dann eher eben feiern, den Beachbody oder dass sie geheiratet haben oder so Sachen. Es sind wie verschiedene Sachen, die man feiern darf. Und andere, die, wo man sich irgendwie nicht so getraut, weil man eben Angst hat, es könnte andere falsch oder stören oder es könnte Reaktionen geben drauf. Aber ich glaube, es kommt ganz auf den Kontext auch drauf an, dieses, warum wollen wir etwas zeigen? Wollen wir es zeigen, um unser Ego zu polieren oder wollen wir es zeigen, weil wir das Gefühl haben, es kann jemand inspirieren, es kann jemanden nützen? Ich glaube, auch wieder vom Herz, es kommt auf die Reinheit des Herzens am Schluss drauf an, weshalb wir teilen, was wir teilen, weil eben unsere Güte zu teilen, unser Strahlen zu teilen, was wir tun und wie es anderen Menschen helfen kann, kann sehr positiv sein, aber eben zu zeigen, Sachen, die andere nur neidisch machen, dann schaden wir uns schlussendlich eigentlich selber.
Ja, ich glaube, das ist halt was ein Faktor, der damit halt auch noch reinspielt oder gespült wird, ist zum einen diese systemische Seite, dass es ja schon in der Schule damit beginnt, dass, sag ich mal, eine 1 einfach besser ist als eine 4. So, aber sag ich mal, für jemanden, der vielleicht jetzt ein Schuljahr lang eine 4 hat in einem Fach und der hat dann eine 3 oder erarbeitet sich jetzt eine 3, ist ja die 3 der Erfolg. Aber wenn das System halt so in der Hierarchie aufgebaut ist, in dem im Prinzip nur die 1 wirklich gut ist.
Mhm. Ja.
Das ist, glaube ich, dann, weißt du, dass das halt, dass zum einen halt Erfolg ja auch, und das finde ich halt sehr interessant, weil ich das bei mir selber halt erlebt habe, dass ich halt gefühlt relativ spät erstmal für mich bewusst definiert hat, was bedeutet denn Erfolg? Also für mich selber, weil wir sprechen halt so oft von Erfolg, aber die wenigsten haben sich eigentlich Gedanken gemacht, woran würde ich jetzt für mich messen eigentlich, dass das, was ich jetzt gemacht habe, erfolgreich ist.
Ja, und nicht einfach nur den äußeren Standard, so wie er jetzt gegeben ist, sondern immer wieder das Herz zu fragen, was bedeutet für dich dieses Gefühl von, ach, so habe ich es gern.
Weil ansonsten wird ja etwas nachgeeifert. Wenn ich mir nicht bewusst bin, woran würde ich es messen, dass es erfolgreich ist, eifere ich ja etwas nach. Und da habe ich die ganze Zeit das Gefühl, es ist noch nicht genug und ich habe es noch nicht erreicht. Aber ich weiß gar nicht, was ich eigentlich erreichen will. Weißt du, so sei es jetzt, dass ich tatsächlich eine Fixed Number habe, die ich sage, wenn ich das halt geschafft habe, dann, keine Ahnung, wenn ich etwas Bestimmtes erlernt habe, dann eine bestimmte Fähigkeit erworben habe und dann vielleicht etwas anderes umsetzen kann damit, dann. Aber ich glaube halt auch so wirklich sich für sich selber persönlich bewusst zu werden, das ist das, wie ich meinen Erfolg messe, unterstützt mich ja dann auch vielleicht mit anderen die Erfolge feiern zu können, die meinen ja nicht weniger machen, weil sie jetzt vielleicht für sich ihr individuelles Ziel halt erreicht haben.
Ja, lass uns mal kurz eigentlich das anschauen. Hast du das gerade im Kopf, wie du deinen Erfolg misst für dich? Zum Beispiel am Ende eines Tages? Oder machst du Rückblicke? Oder wie misst du das für dich zum Beispiel? Das können wir beide, weil ich habe jetzt gerade darüber nachgedacht, zum Beispiel, es kommt auch immer darauf an, in welchem Thema. Zum Beispiel körperlich, hat nichts mit Materiellem zu tun, aber zum Beispiel zu messen, wie ein Zyklus geht für einen Monat. Das war ein Thema für mich letzten Monat, dieses zu sehen, wie sich der Zyklus verändert und gleichzeitig auch die Harmonie meines Zyklus zeigt mir, dass intern die Sachen gut laufen, dass das Ausgleichen funktioniert, das ich mir vorgenommen habe, dass die future version of myself, wo ich hin will, dass der Weg langsam smoother wird dorthin. Das kommt mir so in den Sinn darüber, wie man für sich Erfolg messen kann. Oder vielleicht ist es auch noch körperlich, wenn jemand fitter werden möchte, zum Beispiel zu spüren, dass sie einen gewissen Weg gehen können, ohne dass sie außer Atem kommen. Und dass das der Erfolg sein kann. Und so dieses Kreieren von kleinen Erfolgen für sich selber, die man immer wieder erreichen kann, so dass diese Konsistenz auf diesem Weg immer wieder mit kleinen Erfolgen auf dem Pfad ist, so dass das einfache ist, in diese Richtung zu gehen und nicht zu denken, eben, ich muss irgendwann an diesem riesen Ziel ankommen und dann wirkt alles, was wir tun, so wie eine Lappalie in der Richtung und wir haben das Gefühl, wir kommen nie dorthin. Dabei sind es eben diese kleinen Ziele, diese kleinen Momente des Erfolges. Und oft sind die am meisten gefeiert von uns selber. Dieses Gefühl, dass es jemand uns von außen eigentlich so toll finden kann, wie wir es eigentlich selber finden, ist auch etwas, wo wir uns oft dann wieder enttäuscht fühlen danach. Ich finde es interessant und würde mich eben wundern nehmen, wie es bei dir ist, wie du das für dich machst.
Na, es ist mir im Prinzip so in die Peripherie oder ins Bewusstsein gekommen, als ich ja diese tiefe Erschöpfung erfahren habe, wo ich aber von außen betrachtet eigentlich in der Phase war, wo man sagen kann, wow, so viel Geld habe ich noch nie verdient. so erfolgreich in Anführungsstrichen war mein Business noch nie. Aber innerlich war ich halt einfach empty. Aber empty nicht in einer guten Leere, sondern so. Und dann ist mir halt bewusst, habe ich mir halt die Frage gestellt, okay, bedeutet das jetzt halt also, ich kann das nur erreichen. Es ist also dein Tauschgeschäft. Wenn ich das haben möchte, dann muss ich im Umkehrschluss mich so fühlen. Und habe mich dann halt begonnen halt zu fragen, warum ich eigentlich so danach gestrebt habe. Oder das ist mir halt auch bewusst geworden, jetzt, und das ist ja wiederum dann sehr individuelle Realisation, ne? Das heißt ja auch nicht, dass das für jeden so ist, dass ich mir eben nie Gedanken gemacht habe, was es halt bedeutet, erfolgreich zu sein, sondern in meinem Falle, ich liebe es halt zu kreieren, kreieren. Und es fühlt sich an wie so ein endless Pool of Creation, was wunderbar ist, aber zu sehen, nur weil da Impulse da sind, die sich gut anfühlen oder Dinge, die ich machen kann, das nicht bedeutet, dass es zu jedem Zeitpunkt halt geschehen muss und dass es halt eben genauso Zeitpunkte, Phasen geben darf, wo es halt das Feld mal brach liegen darf, aber nicht, weil ne, so ich jetzt nur, wenn ich erschöpft bin. Und habe dann halt zurückgeblickt auf mein Leben und habe gesehen, okay, das ist halt ein Muster, dass ich es auch in anderen Bereichen immer so mache, dass ich das Gefühl habe, ich habe unendlich viel Energie bis zu dem Punkt, wo es halt das System zusammenklappt. Und dass ich das wie vorher nicht spüre und dass ich aber bewusste Entscheidungen treffen muss. Und dann habe ich halt begonnen, ja, okay, warum mache ich dann eins nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen? Warum mache ich 20 Sachen eigentlich gleichzeitig? So, was ist denn, woher kommt dieser Push-Push-Antrieb an der Stelle?
Ja.
Und ja, mir dann halt tatsächlich mir nach und nach die Frage zu stellen, ja, wie will ich denn mein Leben führen? Also ne, im Sinne von Erfolg, dieses eigene Genug halt kennen.
Ja, total. Ich weiß genau, was du meinst. Ich hatte es auf eine ganz andere Art. Ich dachte früher immer, eben Erfolg und so bedeutet eben, dass du hast ein Haus, du hast, die Sachen sind organisiert und dann hatte ich auch dieses Leben. Aber gleichzeitig habe ich immer gespürt in mir drin, eigentlich will ich das gar nicht. Das ist nicht das Leben, das ich will. Aber durch den Lebensweg, den ich gegangen bin, war das einfach so und es hat mich Jahre gebraucht, zum wirklich realisieren, so, hey, das ist nicht dein Wunsch. Das ist ein auswärtiger Wunsch, der eigentlich einfach so ist es. Man hat sein Häuschen oder man hat ein Auto, man geht regelmäßig in die Ferien. Also dieses typische Bild, das oft so gesehen wird. Und ich habe für mich gemerkt, das ist eigentlich wirklich nicht so, wie ich leben möchte. Und überhaupt das zuzugeben, hat Jahre gedauert.
Und ich glaube, der springende Punkt, weil es halt auch ja hier die tüchtigen Erfolgreichen nicht besonders herausstellen, bewahrt das Volk vor Konkurrenzverhalten. Ich glaube, der tricky Part ist, und bin gespannt, wie du das empfunden hast, wenn du dann von außen aber ständig gespiegelt bekommst oder gefeiert wirst für genau diese Dinge, dann ist es eine Zeit lang so, dass du dann das Gefühl hast, oh, ich darf jetzt gar nicht eigentlich sagen, oder ich darf jetzt gar nicht sagen, dass es mir gar nicht entspricht, weil es wäre wie, als wäre ich undankbar jetzt dafür.
Ja, genau, ganz genau. Dieses Gefühl hatte ich auch total. Ich habe mich fast geschämt, dass ich das nicht wollte. Ich kam mir genauso vor, wie du sagst, undankbar. Wie kannst du nicht froh sein, dass du all das hast, das du hast? Und doch war diese Stimme im Herz, diese...
Ja, und einen kurzen Moment ist es ja auch dann immer so, oh, du fühlst dich halt so, das Ego fühlt sich gebauchpinselt, weil andere dann halt sagen, oh, ich finde das so krass, wie du die ganzen Sachen hinkriegst. Und in meinem Kontext ist es ja dann auch noch so, dass ja viele eben das Bild haben, dass du mit genau dieser Art von Arbeit ja eigentlich eh nicht wirklich von leben kannst oder Geld verdienen kannst, weil so viele Leute genau in diesem Bereich so strugglen. Und dann aber zu checken, ja, okay, aber das war eigentlich ja, das war nie bewusst meine Entscheidung oder mein Ziel. So, es hat sich in dem Fall einfach so ergeben. Und wenn dann die Leute gefragt haben, hey, sag mir, wie hast du das gemacht? Dann habe ich mich auch wieder geschämt, weil ich dann mir gedacht habe, ich habe gar nichts Spezielles gemacht dafür. Es ist halt, es war wie das Ergebnis dessen. Aber dann zu sehen, okay, was waren halt die Kosten dafür? Dinge, die ich halt geopfert habe. Und das ist ja das wieder, was wir halt dann nicht sehen. Mhm. Was es halt jemanden kostet, vielleicht auch,
ja, genau,
dieses und jenes zu erreichen.
Ja, und umso mehr wir selber auf diesem Weg gehen, realisieren wir, dass es gibt. Deswegen können wir niemand auf einen Podest stellen, weil wir wissen, nobody is perfect. Absolutely nobody. Jeder hat seine Momente, jeder hat seine Ängste. Es gibt niemand, der... Wir können die Leute respektieren für ihr Wissen, für ihre Erfahrungen. Wir können von ihnen lernen. Wir können es genießen, Menschen rundherum zu haben, die mehr wissen in einem Thema als wir. Aber trotzdem, finde ich, lernen wir mehr und mehr, dass dieses auf das Podest stellen bedeutet auch immer, dass diese Person wieder runterkommen muss. Mir passiert das manchmal in der Praxis, dass ich spüre, dass jemand mich ein bisschen auf ein Podest anfängt hochzustellen. Und wie es mich innerlich stresst und wie ich unbedingt ihr sagen möchte, don't do it, weil es hat gar keinen Sinn. Du wirst nachher nur enttäuscht sein von mir, wenn du mich zu hoch stellst, weil ich bin nicht perfekt. Ich kann nicht alles, ich weiß auch nicht alles und ich habe auch nicht alles im Griff.
Und wie kommunizierst du das dann oder kommunizierst du das dann?
Ja, ich kommuniziere das, glaube ich, natürlich, indem dass ich auch Sachen mit meinen Patienten teile, wo ich relativ schnell die Situation kläre. Weil ich mag dieses Gefühl nicht. Ich vor allem eben, weil ich kenne ja meine Geschichte. Ich kenne, von woher ich kam, was ich alles durchgemacht habe und den ganzen langen Weg, um hierher zu kommen. Und gleichzeitig weiß ich, dass eben, dass auch ich noch einiges lernen muss, dass es immer zu lernen gibt, dass Perfection war sowieso auch nie mein Ziel. Perfektion ist etwas, das mich eigentlich gar nicht interessiert, merke ich immer mehr. Sondern das Leben vom Ganzen, das rausfinden, wie es geht und das versuche ich mit meinen Patienten zu teilen, zu zeigen, dass ja, ich war auch mal dort und ich habe einen Weg gefunden, der geholfen hat, weiterzukommen. Vielleicht funktioniert er für dich auch. Vielleicht können wir ihn anpassen, so dass es perfekt passt für dich. Aber eben, ich habe auch nicht alle Lösungen und das ist mir zu viel auch Verantwortung. Ich finde, das ist eine große Verantwortung sowieso schon. Aber jemanden Illusionen noch extra zu machen, das käme mir nie in den Sinn. Und ich weiß, dass viele Heiler das tun.
Ja, ich glaube, alleine auch schon sich selber, das ist wieder, passt eigentlich auch in diesen Vers, sich selber schmücken mit Titeln. Und für mich ist das zum Beispiel auch immer so eine Herausforderung. Deswegen, wenn ich gefragt werde, was machst du, dann denke ich mir so, ich mache 100.000 Sachen und gleichzeitig mache irgendwie gefühlt nur so eine Sache. Ich spüre halt so eine innere Aversion zu Titeln oder Abschlüssen oder Zertifizierungen in bestimmten Bereichen und gleichzeitig sehe ich auch wieder ein Stück weit, auch alchemistisch gesehen, gibt es da auf jeden Fall auch noch Potenzial für mich. Damit heißt es ja nicht, ich muss mich jetzt darüber identifizieren, aber die Ablehnung davor ist auch ein Zeichen.
Ja, ist interessant, das stimmt. Das hatte ich jahrelang auch und jetzt muss ich so, hier in der Schweiz gibt es eine neue Regulierung, wo wir alle so ein neues Diplom machen müssen, das Diplom Federal, wie sagt man das, ein eidgenössisches Diplom. Und das habe ich auch, das weiß ich schon seit 10 Jahren. Und dann ging es aber Jahre, bis sie das eingeführt haben. Und jetzt ist es wirklich aktuell. Jetzt habe ich immerhin schon mal den ersten Teil dieser Prüfung hinter mir, wo ich muss den Patient behandeln vor einer Jury. Kam ein neuer Patient rein und ich musste die ganze Behandlung auch noch auf Französisch mit allem erklären, den Patienten managen und dann nachher noch das Ganze besprechen mit den zwei. Und ich sagte, das war für mich ein Nightmare. Ich hatte so eine Angst vor diesem Moment. Aber als ich es dann gemacht habe und es ging bestens, ich muss sagen, diese Situation hat mir so gezeigt, so hey, ich habe eher die Tendenz, mich manchmal zu unterschätzen, weil wenn ich nachher zurückschaue und denke, wie ich diese Situation gemeistert habe, war ich richtig stolz auf mich und ich war so froh, dass mich das Leben da reingepusht hat, obwohl ich habe total, ich habe mich gewehrt dagegen. Es war furchtbar, dieser Gedanke. Ich habe früher schon Schule, war nie mein Lieblingsding, eben das zu müssen. Aber jetzt, wenn ich zurückschaue, und jetzt muss ich noch eine Fallstudie schreiben, 55 Seiten und ein Riesending und so. Und das ist auch für mich nicht gerade das, was ich von Natur aus am liebsten mache. Aber irgendwie jetzt langsam fange ich an zu sehen, dass ich brauche manchmal dieses ein bisschen Forcieren in eine Struktur rein, weil ich dann fast ein bisschen über mich hinaus wachse. Plus habe ich gemerkt, dass es halt für die Patienten, ich mache es eigentlich für meine Patienten, habe ich gemerkt. Die fühlen sich wohl, wenn sie an der Wand diese Diplome sehen und sehen, okay, die hat das und das erledigt. Gleichzeitig fühle ich mich überhaupt nicht davon definiert. Es ist mehr wie so, okay, wenn es den Leuten gut tut, sie sehen, okay, die hat ihre Sachen gut gemacht, die ist nicht gefährlich. Weißt du, wie ich meine? So. Und deswegen jetzt langsam, aber das hat Jahre gebraucht. Jahre.
Aber das ist ja auch ein bisschen das, was ich vorher meinte, dass so viele Frauen dazu eher tendieren, sich klein zu machen, ja, oder das halt nicht so annehmen zu können, was ja auch ein Stück weit wieder strukturell und Ahnenlinien behaftet ist, dass halt total die Frau irgendwie halt nicht für so eine Dinge gefeiert worden ist und dann vielleicht immer noch ein Stück weit, in Anführungsstrichen, immer mehr für irgendetwas kämpft oder dieses Gefühl hat, sie müsste halt kämpfen und vielleicht zu einem bestimmten Punkt halt merkt, warte mal, dieser Kampf ist eigentlich gar nicht meiner, ja, den ich halt hier gerade austrage.
Ja, und das ist ein toller Moment, wenn wir realisieren, dass wir ihn nicht tun müssen. Wir müssen nicht kämpfen dort. Wir können auch einfach entscheiden, no, ich mache es jetzt auf meine Art, von heute an. Und das ist halt auch Kultivieren eines neuen Muskels. So sage ich es immer den Patienten. Es ist genauso wie, wenn sie hierher kommen und lernen, wirklich zu entspannen. Wir denken alle, entspannen ist auf dem Kanapé sitzen mit einem Glas Wein und Netflix schauen. Aber wirkliches Entspannen ist eine Übungssache. Das muss man manchmal fast wieder lernen. Und dasselbe ist es auch mit entscheiden, dass unser Weg wichtig ist, dass unsere Art, wie wir es tun, Sinn und Wert hat und uns immer mehr dieses, das sagt sie auch im ersten Vers, dieses Auswertdenken, jemand anders weiß es besser, als wir es wissen für uns. In dem Moment lagern wir unsere innere Kraft nach außen. Und das wieder zurückzuholen und zu entscheiden, hey, ich entscheide, was ist am besten für mich. Und das ist manchmal auch sehr unangenehm. Das ist nicht immer natürlich der angenehme Weg. Die Intuition ist oft die Stimme, die wir nicht unbedingt hören wollen. Aber taking the power back, die Kraft zurückzuholen, diesen Muskel zu stärken, weil es geht eben nicht von heute auf morgen. Es ist ein Muskel, den wir immer wieder merken wir, oh, wir lagern nach außen, oh, schnell wieder zurückholen. Das ist eine Übung, ja.
Vielleicht können wir die nächsten zwei kürzer zusammenfassen,
ja,
weil ich würde nämlich gerne eigentlich noch mal ein bisschen zu dem Herzenlehren kommen. Aber im Endeffekt zu sehen, der zweiten Sätze zu schwer zu erlangende Kostbarkeiten nicht hochschätzen, verhindert, dass das Volk zu lieben wird, ist ja quasi auch nochmal eine Extension. Sehen wir, keine Ahnung, glaube ich, jetzt gerade Black Friday, Cyber Monday Geschichten zu sehen, dass es eine Marketingstrategie ist, künstlich Dinge zu verknappen oder auch zu überhöhen. Mhm. Dadurch entsteht halt Gier, Neid, Kriminalität, ja, Ungleichheit. Also dieses, ne, wir, oh, jetzt hast du noch mal mehr einen Push, weil dieses Gefühl, wenn ich es jetzt nicht kaufe, kriegt es jemand anders.
Ja,
so ungefähr.
Für nur, wenn du das sagst, man spürt innerlich, dass das ist nicht, it's not the right way.
Ja, und dass halt Konsum per se nicht das Problem ist, aber impulsiver Konsum oder Dinge zu denken, dass ich Dinge brauche, die ich eigentlich gar nicht benötige. Na, und deswegen ist es ja auch per se, ist ja auch, ich habe letzte Woche einen kleinen Artikel dazu geschrieben, wo ich das auch so ein bisschen reflektiert habe, weil ich halt so dieses, okay, das nimmt jetzt inzwischen ein Ausmaß an, weil es war nicht mal mehr nur auf einen Tag beschränkt ist, sondern jetzt haben wir irgendwie Black Friday Week, Month, whatever. Ich denke mir so, hey, mein ganzes Postfach war einen Monat lang nur damit geflutet. Und dann hast du diesen krassen Gegenbewegung, nein, du darfst gar nicht konsumieren. Also weißt du so, du merkst halt, es schwappt halt dann auf die polaren Ebenen. Und dann habe ich halt darüber nachgedacht, ja, das ist halt ja gar nicht, Black Friday per se ist ja auch gar nicht das Problem, weil für manche bedeutet das halt eine Erleichterung, ja, weil sie halt vielleicht dann Dinge sich anschaffen können zu einem Preis, Dinge, die sie halt auch benötigen, auch fürs alltägliche Leben, vielleicht technische Geräte, ist ja eigentlich egal was, aber das plötzlich zu einem Preis ist, der ihnen jetzt das ermöglicht, das zu kaufen. Und, oder auch einfach mal jetzt, keine Ahnung, auch simpel gesagt, vielleicht irgendwelche Herzenswünsche oder vermeintliche Herzenswünsche zu erfüllen. Aber das ist ja eher das Problem ist, wenn ich dann kaufe, weil ich denke, nur dann, wenn ich es kaufe, werde ich halt glücklich. Und halt dann zu sehen, okay, es braucht halt einfach auch Räume, in denen es halt nicht, also die Identität nicht um das Haben und das Anhäufen sich bewegen.
Ja, aber ich glaube, das kommt ganz natürlich, umso mehr wir unsere Wertschätzung in uns selber kultivieren, interessiert uns das Zeug gar nicht. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ja, ich sehe auch dieses Black Friday Stuff und gleichzeitig ist es sowieso, ja, ich ignoriere, aber nicht extra, umso mehr ich mich beschäftige mit meiner Welt, mit meiner Kultivierung, mit Reichtum, den ich schon habe, dieses Auffüllen macht, dass das andere kann, da muss ich mir gar nicht überlegen, oh, ich sollte jetzt nichts kaufen, obwohl es passiert mir natürlich auch. Gestern hatte ich so einen kurzen Moment, weil ich dachte, ich brauche neue Kleider. Aber gleichzeitig finde ich es auch okay, ich darf neue Kleider wollen. Weißt du, ich meine, es ist wie so zwischendurch es ist interessant, weil ich sehe in meinem Weg, wie viele Jahre war ich so beschäftigt mit Familie, mit Kindern, mit Business aufbauen. Und jetzt bin ich in einer Phase, wo vieles davon weggefallen ist. Die Kinder machen ihr eigenes Ding. Ich muss nicht mehr kochen dreimal am Tag und Essen nach Hause schleppen die ganze Zeit. Mein ganzes Leben hat sich es ist viel ruhiger geworden. Und ich merke, was das für einen Einfluss hat auf diese Stille im Herzen. Ich habe weniger das Bedürfnis, mich schnell irgendwo aufzufüllen, was ich früher viel hatte. Weil wenn man so viel gibt, in dieser Lebensphase, wo man so viel gibt, hat man natürlich dann auch Lust, ob es jetzt ein großes Stück Kuchen oder Tiramisu ist oder neue Kleider oder neues Make-up oder irgendwas, einfach zum sich wieder was auffüllen, wieder was gönnen. Und das fällt mir jetzt auf, wie das immer mehr wegfällt. Es kann Monate vorbeigehen, wo ich eigentlich gar nicht dran denke, an irgendwie neue Kleider zu kaufen. Und dann kommt plötzlich ein Impuls, wo ich so denke, ah, jetzt hätte ich Lust, mich schön anzuziehen oder wieder mehr auch ab und zu mich zu schminken oder so mir. Und es kommt dann plötzlich wie so ein Impuls und ich spüre so diese, wie ich dann dem Impuls einfach folgen kann. Und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich mir was leiste oder weil ich weiß, es ist dann wieder eine ruhige Zeit. Und dasselbe auch mit den, zum Beispiel mit den Impulsen nach Süßigkeiten. Früher hat mich das so gestresst. Ich hatte wirklich, als ich jünger war, für sicher ein paar Jahre eine Essstörung, die sich dann langsam normalisiert hat. Und jetzt bin ich so connected zu was mein Körper will. Ich fühle mich manchmal wie, der sagt's mir oder sie sagt's mir. Und ich so, okay, ja, ich hol dir das sofort. Schups, und dann organisiere ich das, weil ich jetzt auch den Platz dafür habe. Ich kann was hören und darauf reagieren. Und ich spüre so dieses Gefühl, dass das ist Wu-Wei Living eigentlich. Immer mehr wird das überhaupt möglich durch das, dass es auch ein bisschen ruhiger geworden ist. Wenn der ganze See, die ganze Zeit hat Wellen überall, dann spürst du auch einen Impuls weniger, weil du spürst schon so viele Impulse von den Menschen rundherum. Und deswegen auch, wenn Frauen zu mir kommen, die in dieser Phase des Lebens sind, ich habe eine Patientin, die kommt jetzt dann bald, die das hat, 3 Kinder, super im Financial Sektor in Genf arbeitet sie, muss immer noch eine Stunde Weg hin und her. Ich weiß gar nicht, wie sie das macht, aber eben mein Rat für so jemanden ist, diese Momente immer wieder diese kurzen Momente zu kultivieren von schnell wieder zu sich zurückkommen, Moment spüren, hey, was läuft eigentlich Und das kann sich dann über die Zeit, wenn es ruhiger wird, ausdehnen, 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 so dass wir diese Connection mit uns selber wieder haben. Weil das ist unser most important guidance system.
Ich glaube, dass, wie soll ich es andersrum sagen, wir suchen so oft, und das spielt ja auch ein bisschen zu dem ersten Anteil, wo wir das dann auslagern und bestimmte Menschen als Ideale irgendwo hochheben, genau jetzt auch an dieser Stelle nach Lebensstilen oder Lebensweisen, die mir sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und das ist ja genauso auch mit der umgekehrten Variante, minimalistisch leben, diese Bewegung, wenn das halt Teil deiner Identität ist oder du das annimmst als Teil deiner Identität, dann ist es im Endeffekt, also auch hier aus, ich spreche jetzt nur aus dieser Sicht hier, aus diesem Kontext, ist es kein Unterschied zu Überkonsum, ja, weil es dich sozusagen innerlich zerfrisst, weil du dir Dinge verbietest oder auch versuchst, anderen zu verbieten, aber nicht aus einer Natürlichkeit daraus. Also es kommt nicht aus diesem, der Bedarf dafür ist gar nicht da, sondern ich verbiete, dass es halt da sein darf. Und ich definiere meinen Selbstwert und den Wert meines Lebens darüber, nichts zu besitzen. Und gleichzeitig zerfrisst mich das aber innerlich, genauso wie Überkonsum mich innerlich halt zerfressen würde. Und ich glaube, das ist halt ein Stück weit eben dieses Auflösen dieser äußeren Identitäten und nicht mal auflösend als einen dauerhaften Zustand, sondern immer wieder erkennen, dass diese Wirkmechanismen in jedem von uns wirken. Also und auch das immer wieder geschieht. Und dann daraus für mich halt zu bestimmten Zeiten vielleicht auch eine Anpassung vorzunehmen. Ja, was halt nicht bedeutet, keine Ahnung, nicht nur Minimalisten auf Instagram zu folgen und alles andere zu verteufeln und das Umgekehrte, sondern halt zu sehen, wenn ich halt spüre, dass ich fühle mich gepusht oder die Impulse von außen sind so stark, bei mir anzukommen und zu sagen, ja, vielleicht ist es dann auch ganz gut, mal eine Zeit lang diese Dinge nicht zu konsumieren, also mich immer wieder diesem Reiz auszusetzen, aber nicht, weil ich dann denke, okay, die alle anderen sind böse, dass sie das teilen, sondern in mir ist halt irgendwas an offensichtlich in einer Disbalance, dass ich das Gefühl habe, ich müsste jetzt irgendetwas tun oder nicht tun.
Ja, genau. Das ist sofort dann ein Zeichen dafür, dass bei uns was in Disbalance ist. Das ist genauso, wenn wir, und das ist ja dann eigentlich auch cool, weil dann können wir sehen, dass den Frieden finden wir nicht, indem dass wir andere weder nachmachen noch verteufeln. Im Gegenteil, es bringt nur mehr Unharmonie bei uns selber. Und das sind einfach Zeichen, um in unserem Herz wieder nach Harmonie zu suchen. Und das zeigt auch, dass unser Herz unsere Aufmerksamkeit mehr will.
Und das ist, deswegen, dahin wollte ich jetzt mit dir nämlich kommen. Ja. Er leert die Herzen und füllt die Leiber. Das hat ja auch auf einer sehr simplen Ebene ist es halt, okay, was nährt, wie du es ja gesagt hast, Chor, Mitte, Erde, also was nährt dieses Gefäß? Na? Und das können wir auf Nahrung beziehen, das können wir aber auf alles beziehen, was wir in uns im Endeffekt aufnehmen. Zu sehen, auch hier, es gibt nicht die eine Ernährungsweise oder die eine Art und Weise, was für Dinge wir konsumieren, sondern zu schauen, kann ich das, was ich konsumiere, das, was ich aufnehme, gerade verstoffwechseln? Ja. Also im Prinzip die Fähigkeit, das dann zu transformieren. Oder spüre ich, dass es halt, ne, dass da halt eine Disbalance halt herrscht. Das kann sich halt dann in physischen Dingen halt äußern. Ja, Schlaf, Verdauung. Kann man aber auch auf der emotionalen Ebene, ne, Impulse, Gefühl, irgendwas wie schießt in mir hoch, fühlt sich überreizt, ist sehr erhitzt. Oder halt auch auf der mentalen Ebene, Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren, ich fühle mich zerstreut, viel Unzufriedenheit. Und dass wir da halt sehen, das ist kein dauerhafter Zustand, aber das ist halt eben dieser andere Aspekt, glaube ich, den wir hier, glaube ich, gerade im westlichen Kreis haben wir ja auch schon in den ersten zwei Versen drüber gesprochen, diese Natürlichkeit, dass alle Dinge sich wandeln. Wenn wir das versuchen zu verhindern, ja, sei es, dass wir versuchen, an einem äußeren Erfolg festzuhalten, weil das erlebe ich halt immer wieder, Menschen, die auch zu mir kommen, wo du jetzt denkst, von äußeren gesehen, haben die halt alles, was du dir jetzt vielleicht gesellschaftlich gesehen gerade wünschen kannst. Aber da ist so, erstens mal ist da eine gewisse Leere oder Unzufriedenheit, aber auch Angst, das wieder nicht halten zu können, weil es verloren gehen könnte.
Ja, das ist natürlich genau. Das vergessen wir meistens, dass mit jedem Wunsch kommt auch der Pain, den Wunsch wieder zu verlieren.
Ja.
Das ist wirklich so. Das ist ja dasselbe, wenn man ein Kind hat. Man wünscht sich so ein Kind, an dem Moment, wo man es hat, hat man auch wieder so Angst, es wieder zu verlieren. Es gibt nichts, was nicht die andere Seite hat. Und ich glaube, diese Akzeptanz hilft extrem viel für ein ruhigeres Herz. Es gibt nichts, das nicht die andere Seite auch in sich hat. Es gibt keine große Liebe, die nicht auch irgendwann wird sie getrennt werden, ob es durch den Tod ist oder sonst etwas. Und so dieses, ich glaube, dieses Akzeptieren dieser Yin and Yang Nature ist schwierig für the human mind irgendwie. Es macht Angst. Und wir müssen es wie immer wieder üben, weil sonst werden wir alles tun, um nichts zu spüren, um uns abzulenken, um mehr zu kaufen, haben, machen, damit wir das nicht spüren müssen, diese Angst. Und ich verstehe es auch.
Ja, ich verstehe. Total.
Ja.
Und ich glaube halt auch, das ist halt auch so ein, nicht eine Fehlinterpretation, aber vielleicht eine, vielleicht ein Stück weit Fehlinterpretation oder in Anführungsstrichen falsche Annahme, dass es zum einen bedeutet, keine Gefühle zu haben oder dass diejenigen, die damit sich befassen oder das als Teil ihres Lebensweges leben, dass sie keine Gefühle haben und nicht diesen Reizen ausgesetzt sind. Ich glaube, zu sehen, das ist halt einfach Teil der menschlichen Natur. Mhm. Dieses Greifen nach und Vermeiden von hatten wir ja jetzt auch schon mehrfach. Und sobald ich das aber anerkennen kann und integrieren kann und diese Impulse in mir erkenne, aber halt auch gleichzeitig halt weiß tief in mir drinne, was brauche es, um den Leib zu füllen oder das zu nähren und das Herz zu leeren, finde ich immer wieder die für mich diese Balance und kann dann auch in der Spontanität des Augenblickes genau diese in Anführungsstrichen weltlichen Freuden genießen, weil ich halt weiß, in diesem Moment vielleicht erzeugt es Freude. Und ich weiß, es kommt danach aber vielleicht auch dieses Gefühl von Traurigkeit, dass es geht, aber das ist okay.
Mhm. Ja, und zu wissen, dass wir irgendwann mal, ich finde es, also mir persönlich hilft das zum Beispiel, schon nur, wenn ich Zeit zum Beispiel mit meiner Mutter verbringe, zu wissen, dass sie wird nicht für immer da sein. Und dann nerven mich auch weniger Sachen. Es hilft dann auch oder mein Sohn, wo ich weiß, der geht jetzt auf eine lange Reise, wenn er dann da ist, wirklich da zu sein und es zu genießen, weil ich weiß, es wird eine Weile sein, wo ich ihn vermissen werde, wo er nicht da sein wird. Und ja, es gibt jeden Moment noch mehr Wichtigkeit.
Klinisch gesehen, dass wir ja auch erkennen, dass jede Emotion erzeugt Hitze im Herzen. Mhm. Das Herz als Gefäß, sag ich mal, oder als Wohnstätte unseres Shens, unseres Geistes. Wenn wir uns jetzt vorstellen, sehr praktisch oder bildlich gesehen, das Herz ist nicht befreit von Begierden, Ängsten. Und wir haben die ganze Zeit quasi Full House. Und unser Geist kann nicht zurückkehren und ruhen im Herzen. Er findet wie keinen...
Kein Zuhause.
Keine Zuhause, keine Ruhestätte. Und da dann sich vielleicht ein Stück weit zu überlegen, okay, wie kann ich Momente, Räume schaffen, Einfachheit im Alltag, wo das Herz leer werden kann, damit der Geist zur Ruhe kommen kann, damit er zurückkehren kann an seine Wohnstätte und dann zu erkennen und vielleicht auch zu spüren ein Stück weit, die Zerstreutheit wird etwas weniger. Alles in mir findet peu à peu ein bisschen mehr zur Ruhe.
Genau. No. Und das ist ja genau das, was wir zwei anbieten mit unseren Yin Ways. Weil es reicht halt nicht nur einmal. Wir müssen das üben und man übt es am besten zusammen auch. Allein sicher auch, aber in Community, wenn es andere rundherum auch tun, dann fällt es uns einfacher, diesem Weg zu folgen. Also wenn wir so ganz allein auf diesem Weg sind, das ist das Schöne an dieser Community, finde ich.
Ja, und das ist ja auch hier in dem Vers, er schwächt die Sehnsüchte, stärkt indessen die Lebenskraft. Da finden wir ja auch wieder Begierden, Feuer. Das wird, darf weniger werden, beziehungsweise wir erkennen das und folgen nicht all diesen Impulsen. Und gleichzeitig stärken wir Lebenskraft, also Jing, Essenz, Wasser, Niere. Und hier haben wir wieder diese Achse von Feuer und Wasser, die halt so wirkt. Oder auch zu sehen, dass diese Sehnsüchte und die Begierden gleichzeitig unsere Essenz und unsere Lebenskraft damit immer schwächen ein Stück weit.
Ja, ja, total. Und wenn wir da eben wieder zurückkommen zum den Leib nähren, da kommen mir dann auch immer wieder die drei Schätze in den Sinn. Deswegen habe ich damals auch den Kurs gemacht darüber, weil ich denke immer, das ist eigentlich der most clear path, der einfachste Weg, wenn wir uns einfach immer wieder dran erinnern, die Basics. Schlaf genug, iss gut, bau dein Essen. Mach nichts anderes, während du das tust, weil all diese Momente helfen, dem Herz diese Momente zu geben wieder, wo es ruhig werden kann, wo der Geist nach Hause kommen kann und dieses Jing unterstützen, Qi zu tonifizieren, führt schon dazu, dass unser Geist diese Ruhe immer wieder finden kann. Es ist nicht kompliziert, es ist nicht eigentlich so schwierig, sondern es ist einfach die Consistency, es immer wieder zu tun und zu wissen, auch wenn es nicht von heute auf morgen alles anders ist, lohnt sich der Weg.
Dann kann nämlich auch das geschehen, was er halt im allerletzten Teil halt sagt, wenn dann Tun im Nichttun ausgeführt wird, dann gibt es nichts, was aus der Ordnung herausfällt.
Ja.
Zu sehen, dass unser Handeln eben ja nicht gesteuert ist oder der Antrieb ist, dass es ein Mangel ist, dass es nicht aus einem Vergleich geschieht, wenn es nicht aus der Begierde oder aus der Unruhe heraus entspricht, dann können wir halt sehen, ja, es kommt aus einer Klarheit, aus einer Natürlichkeit, aus dieser Spontanität des Momentes eben, aus einer gewissen Kohärenz, also Harmonie heraus. Und dann sehen wir Körper und Herz, nicht nur, ja, sie agieren oder sind im Einklang, sondern auch das, was wir im Äußeren in der Handlung dann sehen, kommt halt aus dieser Kohärenz, aus dieser, wie du sagst, drei Schätze oder drei Dantiens oder ja eben aus dieser Verwurzelung, aus der unten voll, oben leer, weil es nur dann entstehen kann, wenn das Herz eben nicht überladen ist und das eben nicht etwas ist, was ich noch tun muss on top, sondern was sozusagen aus der natürlich, aus einem natürlichen Impuls heraus entstehen kann. Und Wu Wei, da können wir, glaube ich, auch nochmal eine ganze Episode zu machen, ist ja natürlich auch in, wenn wir das unter den Gesichtspunkten, über die wir heute gesprochen haben, wenn das aus diesem Ort heraus entspringt, natürlich macht das rational für uns dann gar keine, wie soll ich es machen? Wie soll denn Tun ohne Tun geschehen?
Ja.
Oder Handeln durch Nichthandeln?
Ja.
Dann sehen wir es auch wieder in diesem absoluten A, heißt es, ich lege mich zurück und mache halt gar nichts oder stehe halt nicht für Dinge ein oder entsage halt völlig Dingen, die mir vielleicht auch mal in diesem Moment Freude bereiten würden oder auch anderen Freude bereiten würden. Also halt dich zurück, künstlich verknappen. Also all die Themen entstehen ja dann aus dieser Disbalance und umgekehrt bauen wir es halt auf, kann es aus dieser Natürlichkeit heraus für uns entstehen.
Ja.
Es ist halt die Gleichzeitigkeit wieder am Ende, glaube
ja,
ich, ne?
Ja,
von den
ja.
Dingen.
Und immer, alles ist Yin und Yang. Es gibt nichts ohne seine Gegenseite. Und so können wir es abwägen und sehen, okay, ist es mehr Yin-heavy at the moment oder ist es mehr Yang-heavy? Und dann wissen wir schon die Balance dazu.
Mhm. Ja, auch weil zu viel Yin in Anführungsstrichen würde ja auch zu Lethargie führen. Ne?
Toll,
also auf einer gewissen Ebene, weil ja quasi...
Aber Yin ist einfach in unserer Welt weniger unterstützt als Yang. Deswegen müssen wir ein bisschen mehr fürs Yin machen im Moment und auch weil sich es über unser Leben mehr verringert, muss das Yin mehr gestärkt werden. Aber starkes Yin macht, dass auch das Yang stark ist. Das ist das Schöne dran.
Ja, ich meine, auf einer gewissen Ebene hat einer meiner Lehrer immer gesagt, es kann quasi gar nicht zu viel Yin geben, weil es halt ja immer der, wie soll ich sagen, der Quellpunkt ist. Aber natürlich sehen wir ja auch, wenn wir in der Differentialdiagnostik sind, kann es ja auch versumpfen. Also es braucht ja immer noch diesen Spark. Na, aber wenn wir es jetzt halt auf dieser Ebene von was macht das andere möglich, braucht das, also kann quasi Yin an der Stelle nie zu viel sein. Und es ist auch wieder diese Gleichzeitigkeit an dieser Stelle, aber ich glaube, das würde den Rahmen jetzt an der Stelle auch
ja,
ein bisschen
sprengen. Ja, weil jetzt klingelt es dann gleich hier. Nee, das müssen wir ein anderes Mal besprechen, weil das ist wirklich, da gibt es viel darüber zu sprechen. Yin kann absolut, die Auswirkung von Yin kann zu viel sein.
Mhm. Genau. Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir. Das war jetzt wieder sehr anregend und ich weiß, dass es die ganze Woche arbeitet es weiter und ich werde mir vielleicht auch noch mal ein paar Sachen aufschreiben und dir schicken, dass wir das zusammen dann
ja,
darunter sehr, sehr machen gerne. Können. Und ja, es wäre cool von euch, den Zuhörern auch zu hören, wie das bei euch ankommt. Vor allem die jetzt noch da sind. Vielen Dank. Und ja, ich wünsche euch allen und dir auch a peaceful heart. Das Kultivieren von unserem Herzchen. Und ich schon nur die Hand drauf zu legen und sagen, I love you so much. Das hilft auch schon. Ich finde, das bringt mein Herz immer gleich wieder zurück. So, ah ja, du bist die Wichtigste hier.
Mhm. Und zu spüren, wo
ja,
bin ich ja. gerade hier.
Ja, und auch mit den Anfassen, sich selber anzufassen, ist so underrated.
Mhm.
Also,
danke dir, meine Liebe.
Alles Liebe, hey, bis sehr bald und ja. Mach's gut.
Du auch.